Wenn während der heutigen Predigt der eine oder andere sich sagen wird, warum ist er denn da jetzt nicht näher drauf eingegangen, so lasst euch sagen, dass ich an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt habe, dass es da noch andere Wege gibt, die man hätte in der Predigt beschreiten können. Aber ich für einen entschieden werde, an der einen oder anderen Stelle nochmal darauf hinweisen, wo es auch nochmal die Möglichkeit gibt, etwas links oder rechts zu schauen. Wir hören heute auf ein Wort aus 1. Könige 3, ab Vers 1. Erste Könige 3, ab 1. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Haus des Herrn und die Mauern um Jerusalem her fertig gebaut hatte. Nur opferte das Volk noch auf den Höhen, denn dem Namen des Herrn war noch kein Haus gebaut worden bis zu jener Zeit. Salomo aber liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Und der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte 1000 Brandopfer auf jenem Altar. In diesem ersten Abschnitt gibt es einen Punkt, den ich nur anreißen möchte, nicht weiter ausführen. Er nahm sich die Tochter des Pharao zur Frau. Ja, die Tochter des Pharaos war natürlich aus Sicht der Juden eine Heidin. Die jüdische Überlieferung lehrt aber, dass sie eine Proselytin war, also eine Frau, die zum Judentum dann hinzugekommen war. Und was an der Geschichte zumindest interessant ist, was manche Ausleger dann auch betonen, was ich aber heute nicht weiter ausführen möchte, ist, dass in gewisser Weise diese Heirat auch als Vorschattung auf das Werk des Herrn Jesus verstanden werden kann. Der Herr Jesus in gewisser Weise auch als Gnadengabe an die Völkerwelt. Das heißt, dass Jesus für die Verbindung gesorgt hat des Volkes Gottes, der Juden, mit den Heidenvölkern. Ja? Und dass da sozusagen diese Ehe auch schon als eine gewisse Vorschattung betrachtet werden kann. Wie gesagt, nur als Hinweis, ich möchte es heute Morgen nicht weiter ausführen. Es geht weiter im Text und es heißt, in Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast deinen Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus- noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat, und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um ein langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinem Wort gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Als er nun nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn und opferte Brandopfer und Friedensopfer und veranstaltete ein Mahl für alle seine Knechte. Kleine Kinder wünschen sich manchmal, so wie im Märchen, dass eine Fee vor sie tritt. Ja? Und dann sagt, du hast drei Wünsche frei. Und dann überlegen die Kinder wahrscheinlich, was sie sich wünschen könnten. Jeden Tag Eis. Oder alle Teile des Playmobil-Katalogs. Oder aber vielleicht Fernsehen, bis der Arzt kommt. Wir Erwachsenen, wir mögen darüber schmunzeln. Doch ich glaube, wir sind oftmals auch nicht wesentlich fantasievoller. Wenn wir die Nachrichten schauen oder über die Straße laufen, dann stellen wir oftmals fest, dass es viele Dinge gibt, die einem gläubigen Menschen mit Sicherheit große Sorgen bereiten. Allein die Sicht darauf, was eine Familie ist und welche Werte gelebt werden sollten, unterscheiden sich heute oftmals fundamental von der Sichtweise, die wir in der Bibel finden. Und wichtig ist, dass wir eins festhalten. Viele, wenn nicht die meisten Entwicklungen, haben angefangen so in den 60er und auch 70er Jahren. Die Älteren unter uns werden es noch wissen. Von der Einführung der Pille bis zur Mein Bauch gehört mir Kampagne, die für das Recht auf Abtreibung eintritt, ist es dann nur noch ein kleiner und auch für viele logischer Schritt. Das soll heute Morgen mal als Beispiel genügen. Also wir könnten hier weitere abendfüllende Dinge anfügen. Aber in diese Zeit der Studentenunruhen und der legalisiert die Drogen und der freie Liebezeit, da fällt ein Lied. Und dieses Lied steht wie vielleicht kaum ein anderes für das Denken und auch Fühlen jener Generation. Es stammt von einer Sängerin, die 1970 an einer Überdosis Heroin gestorben ist, Janis Joplin. Und dieses Lied wendet sich scheinbar an Gott. Ich habe es mal auf Deutsch übersetzt, das ist ein englisches Lied, aber ich will nur mal zwei Strophen daraus zitieren. O Herr, willst du mir nicht einen Mercedes-Benz kaufen? Meine Freunde fahren alle Porsche, ich muss mich verbessern. Habe mein Leben lang hart gearbeitet, meine Freunde haben mir nicht geholfen. Also Herr, willst du mir nicht einen Mercedes-Benz kaufen? O Herr, willst du mir nicht einen Abend in der Stadt spendieren? Ich zähle auf dich, Herr. Bitte lass mich nicht im Stich. Beweise, dass du mich liebst und bezahle die nächste Runde. O Herr, willst du mir nicht einen Abend in der Stadt spendieren? Dieses Lied, glaube ich, verdeutlicht sehr, sehr schön den Menschen, so wie er ist, ein Mensch ohne Gott, ein Mensch, wie ihn 2. Mose 20 in den 10 Geboten ganz klar beschreibt. Ja, wenn es heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und ich glaube, der natürliche Mensch, das heißt wir alle ohne Gott, vergleicht sich ständig irgendwo mit anderen. Und wenn die anderen einen Porsche fahren, so sind wir neidisch auf sie. Denn, auch das kommt im Lied zum Ausdruck, wir haben ja ein Leben lang hart gearbeitet. Wir haben ja sozusagen ein Recht auf mehr Luxus. Und anschließend kommt in dem Lied die menschliche Sicht der Dinge, so wie die Menschen heute Gott oftmals sehen, glasklar zum Ausdruck. Wenn es nämlich heißt, willst du mir nicht diesen Abend in der Stadt spendieren, ich zähle auf dich, lass mich nicht im Stich, beweise, dass du mich liebst. Ja, Gott verkommt hier zu der oben zitierten Fee, zu einem Wunschautomaten, der bitteschön unsere Wünsche zu erfüllen hat. Und nur dann liebt er uns. Man fordert von Gott diesen Beweis. Und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann ist Gott für uns gestorben. Und wenn auch mit Sicherheit vielen dieses Lied nicht passt, so beschreibt es doch genau den Menschen, wie auch die Bibel ihn sieht. Und deswegen gab Gott uns zunächst einmal auch die 10 Gebote. Vor 2 Wochen ist in der Predigt von Werner schon mal darauf hingewiesen worden, wie wichtig auch die Gebote sind für den gefallenen Menschen, um überhaupt mit Gottes Sichtweise konfrontiert zu werden. Und deshalb möchte ich auch nicht müde werden zu betonen, dass wir in unseren Gemeinden immer und immer wieder auch das Gesetz predigen müssen, damit dem Menschen und auch dem Christen, allen Menschen, immer wieder der Spiegel vorgehalten wird. Und deshalb, ich möchte es auch immer wieder betonen, halte ich es für völlig unbiblisch und absurd, wenn es Bestrebungen gibt, das Gesetz aus den Predigten zu verbannen. Und nun kommen wir im völligen Kontrast zu dem Lied von Janis Joplin zu der Bibelstelle, zu König Salomo zurück. Hier finden wir einen König, der, wie es heißt, den Herrn liebte. Nun, er liebte den Herrn. Ein Satz, der scheinbar absolut einfach ist. Ja? Er liebte den Herrn. Nicken alle und sagen, ja, ist klar. Ich glaube aber, dass dieses kleine Wörtchen Liebe kaum missverständlicher sein könnte. Was bedeutet nämlich Liebe in einem biblischen Sinne? Liebt mich der andere, wenn er mir das gibt, was ich will? Liebe ich Gott dann, wenn er tut, was ich sage? Oder bedeutet Liebe nicht vielmehr, dass ich den anderen im Blick habe und mich frage, was willst du, dass ich tun soll? Und zeigt sich unsere Liebe zu Gott nicht gerade darin, dass wir tun wollen, was Gott wohlgefällig ist? Ja? Es ist da wie in einer Ehe. Auch das wieder ein unglaublich komplexes Thema, aber um es mal vereinfacht auszudrücken, auch in der Ehe sollten wir uns zunächst einmal ja die Frage stellen, was will denn mein Partner, was ist gut für ihn? Und auch da muss man forschen, zuhören, aufmerksam sein, um herauszufinden, was der Partner möchte. Und wir alle wissen, dass das oftmals unsagbar schwer ist. Aber ich glaube, dass es auch hier um eine ganz bewusste Entscheidung geht. Ja, ich will meinen Partner lieben und ihm zum Guten dienen. Und so ist es auch bei Gott. Hier gibt es die Bibel, die uns zeigt, wer Gott ist und was er von uns Menschen erwartet. Und Liebe in diesem Sinne bedeutet dann, dass der Mensch danach strebt, Gottes Ordnungen gemäß zu leben. Und so auch König Salomo. Es heißt, Nur opferte das Volk noch auf den Höhen, denn im Namen des Herrn war noch kein Haus gebaut worden bis zu jener Zeit. Salomo aber liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte, nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Salomo tut etwas. Und warum tut er es? Nun, weil er Gott liebt und er durch seinen Dienst Gott Ehre erweisen möchte. Und die Frage, die wir uns auch immer und immer wieder stellen müssen, hier in der Gemeinde, im Berufsleben, in der Familie, wem möchtest du Ehre erweisen? Dir selbst? Um wessen Ehre geht es dir, wenn du dich für etwas engagierst? Ja? Diese Frage sollten wir uns alle immer und immer wieder stellen. Und es heißt weiter, und der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Hier war wohl die Stiftshütte und der eherne Altar. Die Bundeslade war nicht dort, aber es war ein Ort, wo also sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Ort. Und dorthin geht der König. Ja, er dient dem Herrn, er hat Gott im Blick. Und in dieser Situation, unter diesen Vorzeichen, tritt Gott nun im Traum an Salomo heran. Und Gott spricht nun, bitte, was ich dir geben soll. Ja, hier sind wir nun an dem Punkt angelangt, von dem wir oben schon gesprochen haben. Salomo hat nun eine einmalige Chance, die so wahrscheinlich niemals wiederkommen wird. Er darf sich etwas wünschen. Und jetzt kommt eine Sache hinzu. Kinder kommen ja auch zu ihren Eltern und wünschen sich etwas. Ja, Weihnachten oder wann auch immer, Geburtstag. Ich könnte da lange Listen aufzählen. Aber dieser Salomo, der darf sich jetzt etwas wünschen, und zwar nicht vom leiblichen Vater, der in seinen Möglichkeiten begrenzt ist, sondern vom allmächtigen Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat. Welch eine große Chance. Und welch eine große Versuchung steckt in diesem Angebot. Das mit der Chance mag ja einleuchten, aber warum Versuchung? Nun, ich glaube, dass wir Menschen oftmals so lange bescheiden sind, solange wir nicht in Versuchung geführt werden. Und deshalb betet auch der Herr Jesus und führe uns nicht in Versuchung. Was nämlich, wenn die Möglichkeit plötzlich besteht? Ich habe auf einmal unermesslich viel Geld. Was werde ich damit wohl anfangen? Eine Frau, oder für die Frauen ein Mann, macht mir ein unmoralisches Angebot. Wie reagiere ich? Der Kassierer im Supermarkt gibt mir 10 Euro zu viel zurück. Was mache ich? Ja, ich glaube, dass erst die Gelegenheit unser sündiges Herz oftmals begehrend entwickeln lässt. So wie das deutsche Sprichwort sagt, Gelegenheit macht Diebe. Deshalb ist auch, das betrifft eher die Jüngeren unter uns, deshalb ist auch das Internet eine so verhängnisvolle Erfindung, weil alles und jedes zu jeder Zeit verfügbar ist. Es ist sozusagen die oben zitierte Fee in elektronischer Form. Nun, Salomo steht nun vor dieser Entscheidung. Wie reagiert er? Tja, und Salomo spricht, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt, ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Interessant ist, dass König Salomo zunächst einmal in die Vergangenheit schaut und er preist Gottes große Gnade in Bezug auf seinen Vater David. Salomo schaut also zunächst einmal auf Gott. Er weiß mit Sicherheit um die Verfehlungen seines Vaters, zum Teil schwere Verfehlungen, wenn wir da an den Ehebruch und den, eigentlich ist es mehr oder minder ein Mord an dem Ehemann von Bathseba geht. Aber Salomo preist deshalb Gott, dass er ihm trotzdem immer wieder hat Gnade zuteil werden lassen. Und er nennt eine Eigenschaft, die vor Gott wohlgefällig ist, Davids aufrichtiges Herz. Ja, auch das gehört zur Wahrheit hinzu. Dazu, Gottes Kinder können und sie werden auch straucheln. Aber ein aufrichtiges Herz und ein Bekennen der Schuld vor Gott lassen Gottes Gnade überreich offenbar werden. Und hierfür ist König David auch ein beredtes Beispiel. Und in dieser dankbaren Haltung tritt nun Salomo vor Gott. Und er sieht sich selber in dieser gnadenvollen Traditionslinie, da Gott ihn auf den Thron geführt hat. Und das ist die Ausgangssituation für jene Bitte, die König Salomon an Gott richtet. Weil du, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Mengen niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Das erste Bemerkenswerte, was auffällt, ist die Tatsache, dass sich Salomo als ein junger Bursche, der weder aus noch einzuziehen weiß, bezeichnet. Die Forscher sind sich nicht ganz einig. Es gibt welche, die sagen, er war 12 bei der Thronbesteigung, andere sagen 15. Er war nicht alt. Ja, er wird unter 20, unter 18 vielleicht gewesen. Er war wirklich ein ganz, ganz junger Mann. Und in der Jugend ist man ja oftmals übermütig. Wir Erwachsenen wissen das. Und man glaubt vielleicht, dass einem die Welt offen stehe. Und dass man alles kann und alles weiß, nicht so König Salomon. Er ist auch in jungen Jahren bescheiden und erkennt vor der höchsten Instanz, nämlich vor Gott an, dass er von sich aus in die Irre gehen würde. Er braucht jemanden, der ihm eine Richtung vorgibt. Und er sucht diesen Richtungsgeber oder Richtunggeber nicht bei Menschen, sondern er sucht ihn bei Gott, das ist ganz wichtig. Ja, und Salomo bezeichnet sich selber als einen Knecht, der in Gottes Volk wohnt. Ja, und dieses Volk ist groß, es ist ein großes Volk und Gott hat es erwählt. Und deshalb, so Salomo, weiß auch nur Gott allein, wie viele Menschen es umfasst. Ja, das ist eine demütige Haltung. Der bald, wir wollen es mal so sagen, mächtigste Mann auf Erden erkennt an, dass auch er nur ein Knecht des lebendigen Gottes hier auf Erden ist. Liebe Geschwister, wenn wir diese Sichtweise mit den heutigen Herrschern einmal vergleichen, egal ob jetzt vom Volk gewählt oder auch nicht, wir Menschen, wir bauen heute ein Europa und wir bauen auch die Welt ohne Gott. Wir glauben das Klima, die Flüchtlingsbewegung, den Hunger und alle anderen großen Probleme ohne Gott lösen zu können. Welch eine Überheblichkeit, liebe Geschwister. Und als Christ braucht man hier kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass das scheitern muss. Das muss scheitern. Eine Welt ohne Gott wird eine gottlose Welt sein. Eine Welt, die ohne Sinn und Zweck dahingleitet. Aber Menschen brauchen einen Sinn. Und wo finden wir dann den Sinn? Wenn wir am Wochenende zum Beispiel nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Nun, es klingt zwar lustig, aber es ist tief traurig. Also ihr wisst es selber. Was ist denn, wenn wir am Sonntagmorgen hier in die Gemeinde fahren? Wer ist unterwegs? Sagt es mir. Vielleicht noch ein paar Nachtschwärmer, die vom Samstagabend noch unterwegs sind. Aber in der Regel sind es Flohmarktbesucher. Oder aber es ist Sonntagsshopping. Und dann kann die ganze Familie plötzlich gemeinsam shoppen gehen am Sonntag. Ja, so weit sind wir. Aber Salomon führt auf dieser Grundlage aus, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses sein großes Volk richten? Tja, Salomo bittet nur um eine Sache. Er bittet um ein verständiges Herz. Er möchte Gut und Böse unterscheiden können. Das ist eine ganz großartige Bitte. Salomo bittet um einen Kompass. Für die Jugendlichen heutzutage wahrscheinlich ein Gerät, was keiner mehr kennt. Das würde man vielleicht heute mit einem GPS-Gerät übersetzen. Ein Kompass, ein GPS-Gerät wegen mir, das auf Gott ausgerichtet ist und ihm den Weg weisen soll. Und dieser Kompass ist ähnlich einem echten Kompass aufgebaut. Dieser uns bekannte Kompass zeigt, ich frage euch jetzt nicht, aber ihr werdet es wissen, nach Norden. Der zeigt immer nach Norden. Und nur wenn er das tut, dann ist er auch brauchbar. Das heißt, würde der Kompass nach Süden, nach Westen oder nach Osten zeigen, wohin auch immer, da gibt er ja immer noch eine Richtung vor, aber es wäre die falsche Richtung und der Wanderer würde in die Irre gehen. Und deshalb muss ich auch so einen Kompass sorgsam behandeln. Ja, ich werde nicht mit dem Ding rumwerfen und ähnliches. Und ich werde immer wieder auf so einen Kompass schauen, wenn ich wandere, um nicht von der Richtung abzukommen. Und jetzt könnte man natürlich auch das noch näher ausführen, wenn ich jetzt sozusagen im Wald bin. Da werde ich nichts mehr sehen. Da muss ich mich blind auf meinen Kompass verlassen, weil ich keine Geländepunkte mehr sehe. Und dann muss ich immer wieder auf den Kompass schauen. Und ich muss aufpassen, dass zum Beispiel meine Kompassnadel nicht durch Metalle oder Magneten abgelenkt wird. Wenn doch, dann bewege ich mich scheinbar in die richtige Richtung, aber ich gehe trotzdem in die Irre. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Ich glaube, dass sich jeder Mensch in seinem Leben nach einem Halt, einer Leitplanke, einem Faden, dem er folgen kann, sehnt. Und wenn dies halt nicht Gott ist, so suchen Menschen sich diesen Halt eben woanders. In anderen Religionen, im Konsum oder in ihrer Arbeit. Dies ist dann ihr Lebenskompass. Und wenn Gott da nicht eingreift, gehen diese Menschen in die Irre. Ich habe es gestern gerade erst erlebt. Ich war in der Stadt mit meiner Tochter unterwegs. Und wer Wuppertal kennt, weiß, dass es da steile Berge und steile Treppen gibt. Und eine Dame ging vor mir mit einem, so ein Handwägelchen. Das Handwägelchen sah nicht dramatisch aus und ich sagte, brauchen Sie Hilfe? Und die Dame sagt, ja gerne. Sie hatte Backsteine in dem Ding drin, das wären 20, 25 Kilo gewesen sein. Jetzt hatte ich das Ding aber einmal in der Hand, konnte jetzt auch nicht mehr anders. Und dann sagte sie, da kommen Sie jetzt für in den Himmel. Ach, sage ich, ich hoffe, dass ich, wenn dann, wegen meines Glaubens in den Himmel komme. Und dann sagt sie, ja, warum ich nicht in die Hölle wollte? Da ist doch viel mehr los. Und da habe ich gesagt, ja, diese Art von, Excitement oder wie auch immer, das ist dann doch nicht so mein Ding. Das fand ich schon bemerkenswert. Ja, das heißt, anscheinend gab es auch einen Lebenskompass in dem Leben dieser Dame und ja, was auch immer. Sie stellte sich dann die Hölle wahrscheinlich vor mit Remi, Demi, viel Spaß und Ähnlichem. Ganz furchtbar. Aber auch wir Christen müssen immer wieder aufpassen, dass wir unseren Kompass, dass wir Gott nicht aus den Augen verlieren. Denn ähnlich wie in dem Gleichnis vom Getreideaussehen, was uns der Herr Jesus erzählt, kommt es auch bei diesem, unserem Kompass dazu, dass im Alltag Stress und Ablenkungen dazu führen können, dass wir nicht mehr ständig auf Gott blicken und wir dann von seinen Wegen abkommen. Das heißt, die Verlockungen des Alltags oder aber auch politische oder philosophische Theorien können dazu führen, dass unsere Kompassnadel, so ähnlich wie bei dem Beispiel mit dem Magneten, abgelenkt wird und wir in die falsche Richtung laufen. Obwohl, und das ist das Fatale, wir vielleicht glauben, immer noch in der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Und deshalb ist auch die Korrektur durch Mitchristen und das Lesen der Bibel von so großer Bedeutung. Ein Beispiel mit dem Kompass ist die Bibel sozusagen unsere Landkarte. Und nur wenn ich mich immer wieder vergewissere, wo ich stehe, dann werde ich auch die Richtung bestimmen können, wo ich lang gehe. Das heißt, ein Christ, der die Bibel nicht kennt, der den Gottesdienst nicht besucht und keinerlei Kontakt zu seinen Geschwistern pflegt, der lebt brandgefährlich, wenn er nicht schon längst auf falschen Pfaden unterwegs ist. Und in diesem Zusammenhang geht es dann auch um die Unterscheidung von Gut und Böse. Und gerade in unserer Zeit fällt diese Unterscheidung zum Teil immer schwerer. Ich weiß nicht, wer von euch Shakespeares Macbeth kennt. Dort treten drei Hexen auf, eine ganz berühmte Szene, und die singen dann ein Lied, ich erspare euch das Singen, aber sie sagen, fair is foul and foul is fair. Also ich will jetzt nicht das Werk da im Detail besprechen, darum geht es auch gar nicht, aber dieser Satz, der dort fällt, der trifft den Nagel auf den Kopf. Man könnte es übersetzen mit schön ist hässlich, hässlich schön, oder das, was schlecht ist, das nennt man gut und das Gute ist plötzlich schlecht. Hier haben wir den Satan in absoluter Reinkultur. Ja, so wie er im Garten Eden schon angefangen hat, die Wahrheit zu verdrehen. Und das ist eine der absolut gefährlichsten Tendenzen, die es gibt. Es geht um die Umwertung aller Werte. Die Umwertung aller Werte. Ja. Und jedes totalitäre System beginnt hier bei den Kindern. Denn wenn man erst die Kinder auf seiner Seite hat, Hitler hat das zum Beispiel angestrebt, wenn man die Kinder auf seiner Seite hat, dann hat man automatisch die Zukunft eines Landes. Ja. Und die Umwertung aller Werte, das können verschiedene Dinge sein. Denken wir also banale, scheinbar banale Dinge wie in der DDR, das Weihnachtsfest, eine Umdeutung, oder auch im Dritten Reich, man hat das dann als sozusagen Sonnenwendfeier oder was weiß ich gefeiert. Und ja, die Konfirmation, zumindest in der Landeskirche, ein christliches Ereignis in der DDR, gab es da ein entsprechendes Fest ohne Gott. Also man wertet entweder die Feste um, oder man wertet komplett Dinge um. Und die Kinder sind hier besonders gefährdet. Und deshalb heißt es auch, ihr Kinder sollt auch nicht die Väter zum Zorn reizen, das vielleicht auch, aber ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja? Und deshalb, liebe Geschwister, versucht auch jedes totalitäre Regime, die Macht der Eltern einzuschränken. Denn die Eltern haben hier die Möglichkeit, einen Kontrapunkt, einen Gegenpunkt zu setzen. Und sehr schön, dass wir in Deutschland leben, denn dieses Land hat in den letzten 100 Jahren so viele politische Systeme hervorgebracht. Und ich glaube, jedem denkenden Menschen muss klar werden, dass es allein in unserem Land so viele von Intellektuellen und auch von Wissenschaftlern begründete Denkweisen gibt, dass es schon sehr zweifelhaft scheint, dass wir immer noch glauben, dass unsere Gesellschaft, unsere Zeit die einzig selig machende Sicht der Dinge besitzt. Ich glaube, dass wir Menschen ja einfach nichts dazugelernt haben. Und deshalb ist es auch so wie überaus wichtig, dass wir uns an Gottes Wort, dass wir uns nach der Bibel ausrichten. Und deshalb war es auch zu allen Zeiten Ziel der Herrschenden, den Einfluss der Bibel zu begrenzen. In der Vorlutherzeit, wir haben ja jetzt Lutherjubiläum, in der Vorlutherzeit, da gab es keine Bibel in verständlichem Deutsch. Ja, das bedeutete, die Leute, die die Predigten hörten, wenn da teilweise aus der Bibel zitiert wurde, in Latein, ja, die Menschen konnten gar nicht verstehen, was dort gepredigt wurde. Die konnten gar nicht überprüfen, ob das auch stimmt. Ja? Oder aber zu Zeiten, in denen dem Volk erzählt wird, dass die Bibel gar nicht Gottes Wort ist und damit auch die Bibel sozusagen jedes Mal neu an die Zeitgeister angepasst werden müsste. Und ich glaube, dass nichts die Dunkelheit oder die Dunkelheit scheut nicht so sehr wie das Licht. Und deshalb wurden auch diejenigen auch immer mit einem unbändigen Hass verfolgt, die an der Wahrheit festhielten. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, sagte Luther. Und es sollte uns klar sein, dass für die Wahrheit, das heißt auch für Gottes Sicht der Dinge einzutreten, immer den Widerstand der Welt heraufbeschwören wird. Das ist kein einfacher Gang, das ist ein beschwerlicher Weg, vergessen wir das nie. Und trotzdem, oder gerade deswegen, bittet Salomo hier um ein verständiges Herz. Er möchte Gut und Böse unterscheiden können. Und ich persönlich glaube, dass neben einem demütigen Herzen dies wahrlich unser Ziel sein sollte. Herr, lehre uns, Gut und Böse zu unterscheiden. Hilf uns, auf deiner Straße zu wandeln und nicht abzuirren. Und der Herr nun zeigt, dass er diese Herzenshaltung Salomos gutheißt. Man merkt es, wenn er nämlich Salomo antwortet. Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nicht nach dir aufkommen wird. Hier zählt der Herr jene Dinge auf, die wir uns oftmals wahrscheinlich zuerst wünschen würden, die Salomo aber nicht gewählt hat. Den Reichtum, das lange Leben oder aber Feuer vom Himmel auf die Feinde. So stellen sich viele das Glück auf Erden vor. Herr, Gott jedoch erfüllt ganz klar diese Bitte Salomos nach Weisheit. Der Beweis ist die gleich darauf folgende Szene. Ich habe vor 2 Wochen in der Bibellese am Sonntag diese Stelle zitiert. Das ist die Geschichte mit den 2 Huren, die das Kind vor den König bringen. Und jede sagt, das ist mein Kind. Und der König dann jetzt sozusagen das Schwert auspackt und sagt, dann schneiden wir es halt in der Mitte durch. Und dann hat jeder so seinen Teil. Und dadurch rauskommt, wer die wahre Mutter ist. Denn die möchte natürlich nicht, dass ihr Kind stirbt. Hier kommt diese sprichwörtliche Weisheit von Salomo zum Ausdruck. Ja, Gott hat die Bitte erhört und er hat sie erhört, weil Salomo eine Bitte an Gott gerichtet hat, die im Sinne des Herrn war. Matthäus 7,7 heißt es ja, bittet, so wird euch gegeben werden. Das ist übrigens auch so eine Stelle, die man, wenn man möchte, völlig missverstehen kann. Hier geht es natürlich nicht um den Mercedes oder um die Tour in die Stadt, wie Janis Joplin singt, sondern hier geht es um etwas ganz anderes. Das wird in Johannes 14,13 genannt. Was ihr auch bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und damit ist natürlich gemeint, ich schaue auf Gott. Was ist Gott wohlgefällig? Aber, und das ist das Wunderbare, ich weiß nicht, ja, ihr kennt das mit Sicherheit, es ist auch die, wie soll ich sagen, es ist manchmal auch die Angst von Menschen, die vielleicht gar nicht gläubig sind, die so ähnlich wie die Frau gestern Gott assoziieren mit Verzicht, ich gebe immer alles ab, ich habe keinen Spaß mehr, ich habe keine Freude mehr, ja, irgendwie in die Richtung gehend. Aber Gott ist jemand, der die Menschen immer wieder überrascht und ihnen auch mehr gibt, mehr gibt, als sie vielleicht erwartet haben. Und Salomo erfährt das hier auch, denn der Herr führt aus, dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Gott hat das gegeben und wir dürfen natürlich annehmen, Gott hat es gegeben, weil er die Herzenshaltung von Salomo kannte. Das ist so eine beliebte Frage, auch die mir teilweise entgegengebracht wird. Was ist aber, wenn man sozusagen mit falschen Karten spielt? So nach dem Motto, ich wünsche mir zwar Reichtum und Ehre und Macht, aber ich glaube, Gott will was ganz anderes hören. So sage ich jetzt am besten mal, gib mir Weisheit. Dann wird Gott mir schon den Rest geben. Wenn Salomo so gedacht hätte, hätte Gott anders reagiert. Da dürfen wir sicher sein. Gott sieht in unser Herz. Ja? Wir Menschen können das nicht. Wir Menschen mögen uns in anderen täuschen. Ja, das mag auch in Gemeinden so sein. Es kann sein, dass man jahrelang gemeinsam mit jemandem in eine Gemeinde geht und glaubt, ihn vielleicht zu kennen. Und dann kann es trotzdem passieren, dass Situationen kommen, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein. Aber wir sehen keinen ins Herz. Ja, keiner kann das, außer Gott. Und Gott wird Salomo ins Herz geschaut haben. Und er hat seine Herzenshaltung erkannt und er hat seine Bitte erfüllt. Ich persönlich kriege das nicht immer so hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer mich kennt, weiß, ich mache das immer ganz gerne am Beispiel eines Schnitzels fest. Wenn meine Frau gekocht hat, dann geht es ja manchmal darum, dass sie fragt, welches Fleischstück möchtest du haben? Und ich weiß natürlich, dass ich das kleinste vielleicht nehmen soll. Ich weiß aber auch, dass meine Frau mir meistens das Größere sowieso geben würde. Das heißt, ich gehe dann im Zweifelsfall hin und sage, Schatz, ich nehme das Kleine. Mit dem Hintergedanken, naja, vielleicht kriege ich dann doch das Größere. So lief es bei Salomo mit Sicherheit hier nicht ab. Ja? Salomo handelt nach einem Grundsatz aus Matthäus 6,33. Das ist ein ganz wunderbares Wort, was mir auch immer und immer wieder Hoffnung macht. Auch in schwierigen Zeiten. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und der Herr beschließt nun seine Rede mit den Worten, und wenn du in meinen Geboten wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Ja, das ist eine wunderbare Verheißung. Wir kommen jetzt aber an einen Punkt, das ist ein weiterer Punkt, den ich ganz am Anfang der Predigt erwähnen wollte. Das ist ein ganz schwieriger Punkt, der auch bei den Auslegern nicht ganz klar wird. Salomo hat die Verheißung, sagen wir mal, nicht ganz hundertprozentig mit Sicherheit erfüllt. Er ist auf Abwege geraten. Er starb wohl, habe ich gelesen, mit 60 Jahren, also nicht jetzt, also kein ganz hohes Alter. Und die Frage, die man hier stellen könnte, ist natürlich, wie bewerte ich dieses Abirren? Ist es ein Abfall von Gott? Kann sozusagen ein Gotteskind von Gott abfallen? Kann das überhaupt passieren oder ist er überhaupt ein Kind Gottes? Wenn man die Stellen liest, dann wird man merken, dass Gott ihm sehr wohlgesonnen ist und dass da nichts davon herauskommt, dass es da Zweifel gibt. Aber vom Ende her betrachtet, gibt es Leute, die zumindest ein Fragezeichen da setzen. Das kann ich heute nicht ausführen. Ich will es nur mal sagen, es ist auch etwas zum Weiterdenken, zum Weiterlesen, beziehungsweise vielleicht wird es auch in einer der nächsten Predigten irgendwann nochmal aufgegriffen. Wichtig für uns heute Morgen ist aber etwas anderes. Was ist mit dir heute Morgen? Ja? Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht so. Vielleicht merkst du, wenn du Worte aus der Bibel hörst, dass du dir sagst, so wie Salomo auf Gott vertraut hat, so wie Salomo um Gottes Weisheit gebeten hat, sowas kenne ich aus meinem eigenen Leben gar nicht. Vielleicht hast du dein Leben noch gar nicht so Gott übergeben. Vielleicht merken das deine Geschwister auch gar nicht. Vielleicht sitzt du da und hörst zu, aber tief im Inneren spürst du, nein, ich habe diesen Schritt vor Gott noch nicht vollzogen. Dann freue dich heute Morgen. Denn noch ist die Zeit der Gnade. Noch kannst du zum Herrn Jesus kommen und ihm dein Leben, deine Verfehlungen, deine Sünden darbringen. Und deshalb gilt, heute Morgen, egal wo du bist, wenn du diese Worte hörst, dann gilt heute noch das Versprechen aus Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.